ARD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Die Melodien waren klasse, die Harmoniegesänge waren gut. Also es war guter Pop, eben mit Synthesizern gemacht. Nur ein Problem war, dass jetzt nach dem ersten Album gleich Vince Clarke ausstieg.
Über diese Band sprechen wir heute bei Urban Pop, nämlich über Depeche Mode. Hi, Peter.
Grüß dich. Hi, Oke.
Ja, ich habe mich, wie du natürlich auch wieder, durch das ganze Werk gehört von Depeche Mode. Und
ja,
das sind ja 15 Alben, eine Bandgeschichte, die über 40 Jahre andauert, voller Wendung, Tiefpunkte, aber ich finde vor allem voller großartiger Musik. Sagen wir oft, aber ist in diesem Fall echt auch eine Entdeckung für mich, muss ich sagen.
Ja, aber ich muss jetzt ja mal ganz ehrlich sein. Ehrlich gesagt, das meiste kannte ich noch gar nicht, weil ich diese Band ganz einfach gesagt nicht auf dem Zettel hatte. Ich habe immer nur die großen Nummern gehört und so ein paar Stücke und so, aber in die Tiefe bin ich da nie gegangen und das habe ich jetzt gemacht und ich war echt beeindruckt. Ey, viel, viel, viel interessanter, als ich je gedacht hatte.
Dieses ist der erste Teil. Wir sprechen in einem zweiten Teil über die spätere Karriere von Depeche Mode. Also wie gesagt, Urban Pop über Depeche Mode. Dieses ist der erste Teil. Depeche Mode ist eine britische Band, viele wissen das natürlich auch. Ich will einmal dazu sagen, bevor wir richtig in die Bandgeschichte einsteigen und zurückgehen, Depeche Mode ist ja gerade in Deutschland eine riesige, ganz feste Fangemeinde, unglaublich.
Extrem beliebt, besonders in Deutschland ist der Band auch sehr bewusst, Europa allgemein, aber ganz besonders in Deutschland. Sie waren auch schon in den 80er Jahren ganz, ganz oben, auch in den Albumcharts, man kann das auch messen, immer auf Platz 1, während sie im UK, in ihrer Heimat, gar nicht so oft auf Platz eins der Albumcharts waren oder in den USA. Das ist wirklich ungewöhnlich, dieser Riesenerfolg in Deutschland. Und das hat die Band sehr, sehr bewegt, aber deutsche Einflüsse sind ja in ihrer Musik immer wieder präsent gewesen.
Ja, und den gehen wir jetzt mal nach. Wir gucken dahin, wo Depeche Mode herkommt. Mir war in der Tat auch gar nicht so richtig bewusst. Ich muss mal sagen, hier liegt so ein Stapel Bücher vor mir. Die Anfänge, der Mittelteil und der Schluss sozusagen,
ja,
die sind erschienen. Das sind mal gut und mal nicht so gut. Ein paar Zeitschriften hast du ja auch dabei. Das ist recht gut dokumentiert, muss man sagen. Auch sehr kleinteilig. Aber es ist vor allem eine echt erstaunliche Geschichte. Denn, also sagen wir mal, Depeche Mode als Band kommt aus einer, ja, aus einer gar nicht so großen Stadt.
Einfach eine Industriestadt. Es ist Basildon. Basildon ist eine Stadt, die 40 Kilometer nordöstlich von London liegt, in der Grafschaft Essex. Und die ist ganz neu, diese Stadt. Die wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Aus 4 Dörfern zusammengewürfelt. Und dann wurde da gebaut und gebaut und gebaut, um Leute aus London, die keine Wohnungen mehr hatten oder auch nach dem Krieg wurde London immer voller, die irgendwie in London arbeiteten, aber wo wohnen mussten. Und das war dann Basildon. Die Stadt hat 110, 115.000 Einwohner. Ist nicht besonders hübsch. Es ist keine Stadt, die alt ist, keine dieser typischen englischen Städte, sondern natürlich moderne Einkaufszentren.
Also keine Geschichte in dem Sinne.
Wohnblocks, ne? Plattenbauten, aber auch diese ewigen Reihenhaussiedlungen in England, das hat man ja gerne auch in neueren Gebäuden. Das ist eigentlich schon okay, aber es ist jedenfalls nichts besonders Hochgestochenes, nein.
Die Eltern dieser Jungs, also man muss ja mal sagen, Depeche Mode ist natürlich da entstanden, da gab es eine andere Besetzung am Anfang noch, das zeichnen wir gleich nochmal so ein bisschen nach. Die Eltern haben dann auch in diesen Fabriken gearbeitet,
ja,
die da
ja, ansässig bei Ford, waren. Bei Ford, dann gab es da Kaffeefabriken, dann gab es da Schokoladenfabriken, alles mögliche. Also ich glaube, die Eltern von Martin Gore, die haben beide bei Ford gearbeitet. Also die haben da eine große Fabrik gebaut und insofern, das ist ein Industriestandort und ein Wohnort eigentlich für Menschen, die auch nach London reinfahren.
Martin Gore hast du gerade schon als ersten genannt, bis heute immer noch Mitglied von Depeche Mode und der prägende Songschreiber. Der kommt ja vergleichsweise aus einer recht, ja, normalen Familie, möchte ich sagen, behütet, geordnete Verhältnisse, auch wenn er, glaube ich, mit einem Stiefvater groß geworden
ja,
ist.
Ja, aber das Ding ist, er hatte einen afroamerikanischen Vater, einen GI. Das war der leibliche Vater, den er nie kennenlernte. Und die Mutter hat dann ganz normal geheiratet. Und da wuchs dann Martin auf und war gut behütet. Hat dann später, ich glaube, war er schon berühmter Musiker, in Amerika, in den Südstaaten, seinen leiblichen Vater mal getroffen. Hat ihn gesucht und da gefunden. Aber für seine Entwicklung, sagte er, war das ganz wunderbar. Er war wirklich in einer guten Familie und konnte sich mit vielen Dingen beschäftigen. Er war sehr still, er las sehr viel, brachte sich selbst Klavierspielen bei, hatte keinen Unterricht und war in der Schule aktiv, übrigens in derselben Klasse mit Alison Moyet, die auch aus Basildon kommt und ihre Karriere auch dort begonnen hat. Und also das war eine Schule. Ja, Nicholas School hieß die. Und ja, da lernte man sich schon kennen auch. Ich glaube, Andrew Fletcher war auch in derselben Klasse. Der hatte aber mit einem Menschen, der sich Vince Clark nannte, er heißt eigentlich Vince Martin, mit dem hat er eine Band gegründet. Vince Clark ist natürlich der Gründungsmusiker für Depeche Mode. Und diese Band, die sie gründeten, hieß The Composition of Sound. Und die fanden,
hochtrabend,
sich,
ja, ich so.
Die fanden sich zusammen in kirchlichen Jugendgruppen. Zum Beispiel Boys Brigade, das sind so soziale, kirchliche Jugendgruppen, die wohl sehr aktiv waren da. Und da lernten sich die kennen. Und auch Fletcher war immer sehr religiös. Als später Depeche Mode dann etwas anrüchigere Texte schrieben, auch sehr viel über Sex, dann hat er wirklich manchmal gesagt, ey, was würde jetzt meine Mutter sagen? Und war wirklich ganz berührt. Das fand er gar nicht so gut, dass da irgendwie Blasphemisches oder auch sehr, sehr anrüchiges, Schwieriges in den Texten vorkam.
Ich glaube, dass in der Tat Andrew Fletcher und Martin Gore auch sich wirklich schon angefreundet hatten in dieser Zeit. Also sie sind wirklich, seit sie eben, ich glaube, 12 sind oder so, wirklich befreundet.
Und Fletcher musste den Bass spielen und die Synthesizer spielten noch gar nicht so eine große Rolle. Das kam dann erst. Martin Gore stieg als Keyboarder in diese Band ein, in Composition of Sound. Und davor hatten die noch irgendwelche anderen komischen Namen, die also wirklich sehr, sehr fantasievoll waren. Jedenfalls traten sie dann auf und der Gore hatte auch noch eine eigene andere Band, die hieß Norman and the Worms. Ziemlich lustig.
Ja, das finde ich auch ziemlich
lustig. Und die Würmer.
Und da spielte er eben Gitarre. Er hat offenbar auch Gitarre. Er hat offenbar auch Gitarren, ich glaube sogar Unterricht gehabt. Auf jeden Fall ist er musikalisch sehr begabt. Das ist ja liegt ja dann auch auf der Hand. Will sagen, also alles, was man später mit Depeche Mode verbindet, in dem Sinne, also Synthesizer, Keyboard, Klänge, Sampling und so weiter, spielte überhaupt gar keine Rolle. Logischerweise, weil die Zeit auch noch gar nicht so war. Das müsstest du jetzt mal sagen.
Also es gab billige Synthesizer und die spielten dann schon Ende der 70er Jahre eine Rolle. Und eindeutig wurden diese jungen Musiker beeinflusst, auch von Bands, wie die damit anfingen. Gary Numan war einer, der mit viel mit Elektronik arbeitete, mit Human League, OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Schon angefangen, hatten auch Erfolge und da waren Depeche Mode schon beeinflusst und fanden das toll und dann gab es diese Spielzeuge nun und die konnten nur ganz einfache, billige Sounds machen, diese Geräte, aber sie fingen dann an, damit Musik zu machen und das auch als Hauptinstrument zu benutzen in ihrer musikalischen Arbeit und das war relativ neu, also gar nicht mehr mit Bass, Schlagzeug hantierten, sondern nur noch mit Rhythmusinstrumenten, Drum Machines und Synthesizern. Und insofern war das schon eine neue Synthie-Pop-Band, die originell war. Und das war auch ungewöhnlich. Die kam gar nicht aus diesem Kreis der Art School, der Art College-Studenten, sondern das waren ganz normale Jungs.
Die sind dann natürlich in so vielleicht kirchlichen, aber auch so städtischen Jugendclubs aufgetreten oder über einer Kneipe mal oder so irgendwie. Also gar nichts Großartiges, wie das eben so Hobbybands machen. Die treten einfach irgendwo auf. Und Gore hat immer erzählt, dass Basildon offenbar wahnsinnig langweilig gewesen sein muss. Also das heißt, man ging da auch hin, wenn da eine Band war, ging man da auch hin. Auch wenn man sagte, ich stehe eigentlich mehr auf so die und die Art oder es kam ja auch Punk auf und so. Man ging trotzdem hin. Man hatte da so eine Art, na sagen wir mal, Gemeinschaft trotzdem innerhalb der Musik. Das finde ich ganz erstaunlich.
Ja, ja, das gab es da schon. Und wenn man irgendwie, man musste schon nach London fahren, um was zu erleben. Also das war schon wenig los da. Und insofern ist es ja auch das Gute, wenn wenig los ist, dann werden Jugendliche auch verführt dazu, selbst was zu machen. Und das haben die hier getan, waren irgendwie sehr aktiv, waren aber so die typischen Oberschüler. Und da fehlt aber jetzt noch einer.
Absolut. Und das ist natürlich auch die prägende Gestalt von Depeche Mode, wenn man gerade die Bühne sich vorstellt. Da fehlt natürlich Dave Gahan, also David Gahan, der auch aus Basildon kommt, aber eine ganz andere Biografie hat.
Genau, er war auf einer anderen Schule, nicht auf einer höheren Schule und hatte eine ganz, ganz schwierige Familiensituation. Der Vater war Busfahrer in London. Len hieß der, war malaiischer Herkunft. Und der hat aber die Familie bald verlassen nach der Geburt von Dave und seiner Schwester. Und dann gab's dann einen neuen Mann, der die Mutter, die heiratete dann Jack Gahan. Der adoptierte die Kinder und der starb aber dann bald.
Aber den haben sie quasi eigentlich als Vater
gekannt. Ja, das war ihr Vater. Ja. Sie wussten gar nicht, dass sie eigentlich einen anderen Vater hatten. So, das war ihr Vater. Der starb aber, als Dave noch ziemlich jung war. Und dann kam Onkel Len wieder. Er wurde erst Onkel Len genannt. Irgendwann eröffnete dann die Mutter den Kindern, ja, das ist euer richtiger Vater. Ein Riesenschock für Dave, der natürlich seinen eigentlichen Adoptivvater als Vater anerkannt hatte und auch gerne hatte und so weiter. Also das war schon ziemlich zerklüftet, diese Familiensituation da. Und weiß nicht, ob das die Konsequenz war oder ob Dave wirklich ein Abenteurer war. Der schwänzte dauernd die Schule. Der ging da selten hin. Er wurde kriminell. Er klaute Autos, er wurde oft von der Polizei gejagt und verhaftet, er hatte Jugendstrafen zu erdulden, Wochenendarrests, wo du dann über Monate lang immer am Wochenende in irgendeiner Detention Camp, in so ein Camp musst und dann ordentliche Sozialarbeit leisten musst. Also die Prognose für Dave Gahan war düster. Also alle sagten, ja, du wirst sicher im Knast landen. Also so, das war vorgezeichnet. Er hatte einfach Spaß dran, auszustehlen, diesen Kick zu haben, von der Polizei gejagt zu werden. All diese Dinge hatte er und er sagte dann, ey, die Musik hat mir das Leben gerettet, eindeutig. Und die Musik kam dann ins Spiel. Er sang wohl auch in einer Band und Vince Clark hörte ihn singen, wie er Heroes von David Bowie sang.
War das nicht irgendwie im Nebenraum oder so?
Kann gut sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls sehr beeindruckend wohl. Und da hat Clark gesagt, ey, komm her, du kannst jetzt unser Sänger sein. So wurde der nun Sänger von dieser Band, immer noch Composition of Sound, aber der Name war ihnen dann auch zu albern. Und dann suchten sie einen neuen Namen und dann schlug Gahan vor, obwohl er ja gar nicht höhere Schule gehabt hatte, einen französischen Namen. Und zwar hatte er wohl irgendwie in die Hand gekriegt eine französische Modezeitschrift.
Genau, Dave Gahan, ich will einmal einen dieser albernen Bandnamen vorher sagen. Der eine hieß nämlich No Romance in China.
Das fand ich auch gut.
Ein guter Bandname, finde ich, ehrlich gesagt. Wollte ich nochmal eben sagen, habe ich hier noch stehen. Dave Gahan fing eine Ausbildung an. Und zwar sowas, er machte sowas wie Schaufenstergestalter. Ich glaube, es heißt Schauwerbegestalter wirklich der Beruf.
Ja,
also das heißt, er hing in so Modekaufhäusern rum.
Richtig.
Und da lag diese Zeitschrift. Und die hieß eben, da stand eben Depeche Mode, also Depeche Mode. Dann eben.
Ja, aber die Band, weil sie auch nicht richtig Französisch konnten, dachten immer, das heißt Mode, die sich beeilen muss. Also gehetzte Mode. Dabei ist es natürlich Quatsch. Das heißt einfach, Depeche Mode ist einfach die Modenachrichten. Neuigkeiten aus der Mode. Neues aus der Welt der Mode. So, und diese Zeitschrift, aber der Name gefiel ihnen, ohne diese Haken und Accents und so weiter, haben sie dann einfach den genommen. Depeche Mode war nun ihr Name, was sehr exotisch klang. Eindeutig.
Genau, und dann ist es ja auch so, dass die britischen Radio-DJs, die dann diese ersten Aufnahmen spielten, auch gar nicht wussten, wie sie das aussprechen sollen. Die mussten immer sagen, das waren jetzt nicht die Pesci oder wie das ausgesprochen.
Ach so, ja. Ja. Das ist immer ziemlich schwierig.
Ganz schwierig.
Ja,
genau. Aber man hat es ja auch trotzdem, also jetzt immer davon abgesehen, muss man so eine Hülle ja auch füllen mit irgendwas. Hat es immer einen Reiz von einem Rätsel? Was bedeutet es? Was soll das eigentlich sein? Und das hat dann ja auch funktioniert.
Und sie stiegen nun wirklich von den normalen Instrumenten um auf diese billigen Anfangs-Synthes, Yamahas, Korgs, da gab es so einfache Dinge mit Sounds drin. Da muss man nun schon sagen, es gab ja diese Schiene von elektronischer Musik, besonders stark in Deutschland. Und auch das hatte großen Einfluss in England. Man darf das gar nicht unterschätzen. Kraftwerk natürlich. Und die Düsseldorfer Szene, DAF und diese DAF, also verschiedene Bands, die neu zum Beispiel, große, große legendäre Band in den englischen Medien immer noch. Und diesen Einfluss, den muss man dann auch schon hier zugute gehalten, obwohl am Anfang war es eigentlich eine Synthie-Pop. Band, die mit den Songs von Vince Clarke das erste Album dann gestaltete, die ja sehr, sehr poppig waren und sehr, sehr tolle Hooks hatten.
Bekamen die Jungs von Depeche Mode am Anfang oder sagen wir mal Ende der 70er, bekamen die denn diese Sachen mit? Also will sagen, wurden die, sowas wie Kraftwerk, wurde das im Radio gespielt? Oder wie kriegte man das mit? Kaufte man die Platten einfach da?
Man kannte wohl die Platten, besonders wenn man sich für Elektronik interessierte. In den Radios lief das nicht so. Da liefen mehr die britischen Bands wie Human League oder sowas. Aber jedenfalls kamen sie in Kontakt mit einem Produzenten, Daniel Miller von Mute. Das war seine Plattenfirma, der sich immer stark für Elektronik interessiert hat. Und der hörte nun ein, zwei Songs von denen und sagte und nahm sie sofort unter Vertrag. Das ging relativ problemlos und schnell. Und da wurde auch gleich schon das erste Album gemacht.
Ich glaube, er wurde dann auch wirklich ihr Manager. Ist das nicht so? Er hat sie quasi wirklich entdeckt und unter seine Fittiche genommen.
Genau, das war, also er war auch jahrelang, jahrzehntelang beinahe ihr Produzent. Sie waren auch bei der Plattenfirma immer. Und auch wenn, als er die Platten nicht mehr selbst produzierte. Also eine legendäre Figur, die auch für Deutschland sehr interessant ist, weil sie zum Beispiel die einstürzenden Neubauten unter Vertrag nahm. Also sehr, sehr viele auch künstlerisch etwas abwegige Bands, also nicht unbedingt Popbands unter Vertrag hatte. Aber die Elektronik interessierte Daniel Miller und insofern faszinierte ihn diese Band.
'81 kommt dann ein erstes Depeche Mode Album auf den Markt, das heißt Speak and Spell. Da hatte alle Songs Vince Clarke geschrieben.
Genau, das war der führende Musiker in der Band, der Komponist der Songs. Und er hatte die Songs geschrieben und das waren wirklich ganz, ganz flotte Popnummern, ne? New Life oder natürlich der größte Hit Just Can't Get Enough. Was für ein Ohrwurm, ne? Was für ein Hook. Und der wurde ja auch gleich ein Hit, wurde gleich erfolgreich. Und das war ein ziemlich guter Start für diese Band.
Mal nochmal sortieren, dass wir wissen, wie wir uns da musikalisch bewegen. Also du hast schon gesagt, OMD, Human League waren da gerade an den Start gegangen. Es ist ja die Zeit quasi, wo Punk die erste Welle hinter sich hatte.
Genau.
Es, die sogenannten, also Post-Punk und dann fing die sogenannten New Romantics, nannte man die ja eigentlich auch nicht so richtig schlau, aber es gab so, also eine Reihe von Teenie-Bands vor allem, die auch dann knallbunt waren, sehr auf Keyboards gesetzt, Synthes gesetzt haben, diese fröhlichen Melodien machten.
Ja, in der Tat. Aber wenn man die New Romantics nimmt, die hatten ja doch irgendwie so eine Aura. Die hatten Depeche Mode nicht. Die, wenn man die Bilder sieht, die Fotos, das waren einfach kleine Schuljungs. Das waren Jungs. So sehen die auch aus.
Die sehen echt aus wie 14 oder so.
In kurzen Hosen stehen sie manchmal da und dann singen sie. Und auch Dave Gahan hat noch nicht dieses ein bisschen diabolische und charismatische. Also das sind schon unschuldige Jungs. Insofern eigentlich auch untypisch für diese Entwicklung. Aber musikalisch waren sie schon abenteuerlicher.
Das finde ich eine interessante Mischung, weil das sozusagen die Verpackung irgendwie nicht so reizvoll war, aber der Inhalt war irgendwie war spannend. Mhm. Ja klar, man muss sich natürlich klar machen, dass sie dann auch so als Teenie-Phänomen natürlich mitverkauft wurden, aber eigentlich ja mehr zu bieten hatten. Ne? Also die waren ja doch irgendwie interessanter als am Anfang zumindest Duran Duran oder Spandau Ballet oder so, bei allen Qualitäten, die ja auch wohl haben.
Ja, auch wenn man das erste Album durchhört, das klingt natürlich von den Sounds her, die Synthes klangen echt immer zum heutigen Vergleich billig. Aber die Melodien waren klasse, die Harmoniegesänge waren gut. Also es war guter Pop, eben mit Synthesizern gemacht. Nur ein Problem war, dass jetzt nach dem ersten Album gleich Vince Clarke ausstieg.
Ja, super.
Man weiß es immer noch nicht genau, warum. Ihn nervte so ein bisschen diese neue Aufmerksamkeit der Medien. Man trat auch Top of the Pops auf. Es gab Fans. Und irgendwie störte das den Vince Clarke. Das mochte er nicht so. Außerdem gab es schon wohl Frictions, also gewisse Spannungen in der Band, weil die Band eigentlich eine gewisse andere Richtung nehmen wollte. Das war ihnen doch zu positiv poppig glatt, was Vince da schrieb. Und aber trotzdem, der Bruch muss stark gewesen sein. Der Hauptmensch, Hauptmusiker steigt einfach aus.
Eigentlich ist das Ende der Band, denkt man. Ja. Es muss eigentlich das Ende der Band sein, aber ist nicht so.
Und es ist auch ein bisschen nebulös, weil die zukünftige Entwicklung von Vince Clarke ist ja auch eine, die sehr mit Pop zu tun hat. Kurz darauf mit Alison Moyet, die wir ja schon aus der Schule kannten, die eben auch in Basildon lebte, das Duo Yazoo gegründet. Und die waren gleich sehr erfolgreich mit Don't Go.
Und mehrere große Hits, ganz tolle Songs, finde ich.
Ja, angeblich hat Vince Clarke den anderen Depeche Modern noch diesen Song vorgeschlagen, aber die wollten den nicht, Don't Go. Das war ein Nummer 1 Hit. Danach, nachdem Yazoo aufhörte und Alison eine riesige Solokarriere machte, da gründete er dann Erasure. Poppiger geht's ja nun gar nicht. Also insofern, der Mann ist mir echt ein Rätsel, Vince Clarke, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Okay, es hat ihm nicht geschadet. Er ist ein sehr erfolgreicher Mensch geworden.
Aber das Spannende, finde ich, daran ist ja auch, dass es auch die Depeche Mode eigentlich da nicht geschadet hat, weil die natürlich sich auf sich selbst zurückgeworfen waren. Und dann diese Talente, die es ja dann da gab, die mussten dann eben auch, sagen wir mal, ja, die musste man ja ausleben. Ich glaube, das eine Yazoo-Album heißt Upstairs at Eric's oder so ähnlich. Und das ist nämlich ein Club, wo man in Basildon spielte. Das war also so ein Treffpunkt, wo die sich früher getroffen haben. Also so eine Reminiszenz an diese Zeit offenbar.
Aber lustig. Und aber da war nun Depeche Mode in der Situation, was machen wir jetzt weiter? Und erstmal als Trio. Und sie nahmen dann ein nächstes Album auf. Und Martin Gore, der stille Keyboarder, schrieb nun alle Songs. Er wurde der Songschreiber. Und der Ton war gleich schon ein wenig anders. Es war dunkler, geheimnisvoller, düsterer, nicht mehr so offensichtlich poppig, aber wirklich sehr interessant. Also ich fand gerade auch schon das zweite Album, A Broken Frame heißt das, der zerbrochene Rahmen. Ist ja auch irgendwie vielleicht auf die kurze Vergangenheit der Band gemünzt.
Also auf jeden Fall ist das interessant, finde ich. Und wenn man dann Spaß an sowas hat, ist es ja auch so, die Band weicht ja auch dem aus. Sie könnten ja auch sich fröhlich in diesen Klamotten aufs Cover drucken lassen. Haben sie aber nicht. Sie haben immer sehr viel auf Artwork, sehr viel Wert gelegt. Also das hat immer, ist immer so ein bisschen mit Bedeutung aufgeladen. Das ist so ein Kornfeld, wo ein Bauer eine Sense führt. Ja. Also es ist so, hat so ein bisschen was Metaphorisches immer irgendwie.
Von einem sehr, sehr berühmten, preisgekrönten Fotografen fotografiert. Das war auch eines der Fotos, Bilder des Jahres gewesen. Und deswegen, also sie haben immer auf Kunst, auch auf visuelle Kunst sehr viel Wert gelegt. Und musikalisch waren diese, die waren jetzt ja gerade mal 19, 20, waren die abenteuerlich. Also sie probierten nun alle Möglichkeiten, die Synthesizer hatten, aus. Und die Töne waren eher Moll. Die Songs waren nicht mehr so Dur-Songs, also ich sehe das immer an Dur oder Moll. Die waren eher in Moll gehalten. Sehr viele perkussive Sounds, auf einmal verschiedene Rhythmen und Percussion-Dinge auf Synthesizern, elektronische Percussion gemacht. Und auch erste andere Geräusche. Auf einmal zersplittert da ein Glas als Effekt in einem Musikstück. Das hatte man noch nicht so oft gehört. Okay, bei den Beatles, die haben damit rum experimentiert. Aber so von Synthesizern gemacht, Scherben auf einmal als musikalisches Element. Aber auch sehr, sehr komplexe Harmony-Vocals. Also das haben sie aus der britischen Pop-Tradition übernommen. Sehr, sehr tolle Harmoniestimmen und wirklich einen immer stärker werdenden Sänger. Dave Gahan war einfach ein eindrucksvoller Sänger. Dazu noch so ein paar Einflüsse, wo man denkt, ach, das erinnert doch an Kraftwerk. Also sowas hört man da schon auf diesem Album.
Genau, man hat immer das Gefühl, finde ich, sie denken irgendwie mehrspurig. Es ist nicht irgendwie, die Songstrukturen sind komplexer, aber da klingelt und klirrt auch ständig irgendwo was oder puckert oder irgendwie so. Das ist schon irgendwie, wie Kraftwerk damals irgendwie auch gearbeitet hat. Ne?
Und man merkt, sie haben also auf normale, traditionelle Instrumente wie Schlagzeug und Bass komplett verzichtet. Also während andere moderne Synthie oder New Wave Bands trotzdem mit einer normalen Rhythmusgruppe arbeiteten. Hier ist es alles Synthesizer und insofern bekommt es diesen eigenen Klang, der ein bisschen künstlich ist, aber irgendwo sehr abenteuerlich ist, weil du wagst ja viel mehr Sachen, wenn du nicht auf einem Bass auf den Saiten rumspielst, sondern einfach auf einem Keyboard den Bass spielst, dann spielst du ganz andere Sachen.
Die müssen schon, ich weiß gar nicht, ob das 82 dann war, da ist ja Broken Frame rausgekommen, da waren die auch schon in der Markthalle hier in Hamburg. Auf jeden Fall, oder
ja,
kurz
die gingen gleich
zumindest
auf Tournee, ne? Das ist auch schon erstaunlich, wie früh die dann unterwegs waren und bekamen auch Aufmerksamkeit in Deutschland, obwohl diese Alben noch nicht so gut verkauften, aber das wurde dann schnell besser. In England waren sie eher so wie so ein Hitwunder betrachtet. Also Just Can't Get Enough. Und die Engländer haben auch, glaube ich, gar nicht verstanden, warum diese Band nur eine andere Richtung nimmt. Das wurde dort noch nicht so richtig registriert. Der Erfolg war auch eher milde. Also insofern, das zeichnet Depeche Mode aus, dass der Erfolg eher auch über Europa und über Deutschland kam.
Die haben, ich will das einmal kurz vorausschauen, in den kommenden Jahren dann quasi fast jedes Jahr ein Album gemacht. Ja. Die sind also sehr fleißig gewesen auch dabei. Ja. Und wir zeichnen das ja im Nachhinein, also jetzt gleich nochmal detailliert nach. Aber ich finde auch da, denkt man, die wollen das echt. Die haben wirklich, also die haben Spaß daran, sich auch weiterzuentwickeln und neue Sachen auszuprobieren. Die bleiben da überhaupt nicht stehen.
Ja,
und ganz interessant.
Und die Kreativität, die lag in erster Linie eben bei Martin Gore, und mit Daniel Miller war der Produzent, ihr Plattenchef. Und Gahan war der Sänger. Und Andrew Fletcher hat selbst gesagt, ja, er ist der begrenzte Musiker eigentlich. Er war derjenige, der immer dabei war, aber der musikalisch nicht so einen großen Einfluss genommen hat. Er war eher so der, der Social Man, der sich drum kümmerte, dass es der Band gut ging. Er hat ein bisschen auf die Geschäfte geguckt, auf die Organisation, auf solche Dinge und hat gerne so wie der Spokesman gewirkt, hat auch mit Journalisten geredet, der war sehr umgänglich. Während die andere Band, also Gore, der Komponist und kreative Kopf, war eigentlich eher schüchtern, zurückgezogen, sah auch sehr, sehr, sehr zart, zierlich, androgyn aus, war also nicht so ein Mann, der nach vorne ging. Und Gahan entwickelte immer mehr dann also auch eine Bühnenpersonality, die nach vorne ging und die deutlich im Mittelpunkt stand.
Aber das ist eine bizarre Konstellation, finde ich, in dieser Band, die sich später ja wieder zeigt. Sie bekommen noch ein Mitglied mehr, das erzählen wir ja sicher gleich.
Ja.
Aber sie sind ja später wieder zu dritt. Und da ist es exakt wie so, wie du sagst, dass Andrew Fletcher sagt, nein, Martin Gore ist das Genie, schreibt. Gahan ist der Typ, der das Instrument auf der Bühne sozusagen, unser Gesicht. Und ich bin der Typ mit der Bierflasche auf der Party danach. Also er war sehr selbstironisch.
Genau, er hat auch ganz gerne an der Bar gesessen.
Er hat gerne an der Bar gesessen und offenbar hat er auch dann die lustigen Reden gehalten bei den Aftershow-Partys. Er konnte das. Er war aber für dieses Bandgefüge offenbar sehr wichtig. Er war nun ja auch eng befreundet mit Martin Gore, seit er
Schüler war. Genau, das war sein engster Freund. Und da kommen wir später noch dazu, zu den bestimmten Zwistigkeiten und Streitigkeiten innerhalb der Band. Aber sie waren jetzt nur kurz zu dritt, weil sie bekamen vor dem nächsten Album, 83, einen vierten Musiker. Und zwar einen Musiker aus London, der also nicht aus diesem Umfeld stammte, sondern er hatte früher bei den Corgis gespielt. Das war eine erfolgreiche Band, auch mit vielen Synthies und einem riesigen Hit. Change your heart. Look around. Your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. Alan Wilder heißt er, ein wirklich erfahrener Keyboarder, Soundtüftler, der war musikalisch sehr, sehr ausgebildet. Und jetzt machten sie noch was anderes. Sie nahmen auch auf einmal in einem neuen Studio auf. Daniel Miller hatte Kontakt gefunden zu John Fox, der Gründer von Ultravox. Der hatte ein eigenes Studio und in diesem Studio arbeitete der Toningenieur Gareth Jones. Und der hatte auch die ersten Aufnahmen der einstürzenden Neubauten produziert und aufgenommen. Und auf einmal gab es nun da Input. Also die Neubauten waren ja für verrückte Klänge und Soundüberraschungen gut. Und diesen Einfluss, den spürt man schon deutlich auf dieser nächsten Platte. Construction Time Again heißt sie im Jahr 83. Da merkt man schon die Klangeinflüsse von den einstürzenden Neubauten über den Toningenieur und das Label Daniel Millers Mute Label. Das ist schon sehr, sehr interessant und spannend.
Also, viele wissen das natürlich auch, aber da geht es natürlich dann um so Industrieklänge, es geht da um Metallsägen, es geht um Hämmer, es geht um also auch Klirren und Schlagen, es sind, was man später Industrial Sound nannte, eben
genau.
Auch, das sind da Sachen, die auch dann manuell erzeugt wurden und dann gesampelt wurden und
genau,
so.
Genau, jetzt war es wirklich möglich, sie zu samplen und am Keyboard zu spielen. Das war eine Entwicklung, die so Ende der 70er, Anfang der 80er auch diese Band erreichte. Synclavier hieß dieses Gerät. Und das wurde dann auch gerne benutzt, da wurde getüftelt und manchmal wie so ein Spielplatz wurde das alles ausprobiert, was es da an Möglichkeiten gab. Aber es war echt spannend und auch auf diesem Album gibt's wirklich spannende Klänge, spannende Sounds. Einen überragenden Song, Everything Counts, muss man schon sagen. Also
The drum on the wall tells the story.
machte Eindruck. Und insofern fingen auch schon die Erfolge an, besonders in Deutschland. Große Aufmerksamkeit.
In der Tat, ich glaube, auch da erwacht wirklich eine große Fangemeinde. Ich finde, dass man an Everything Counts ein Muster erkennen kann, das sich durch viele Songs nachher durchzieht. Das ist auch jetzt nicht schlimm oder so, sondern eher das Reizvolle. Nämlich Dave Gahan, ich glaube, das ist ein Bariton, ein kräftiger Bariton, der ja wirklich ganz kraftvoll singen kann, auch sogar bis zum Schneiden singen kann. Und Martin Gore, der als zweite Stimme dann dazu, man wartet fast schon immer auf seine zweite Stimme, die etwas höher ist und die auch etwas softer wirkt immer.
Ja, und er singt auch immer mal wieder Songs auch. Hier hat er zum Beispiel Pipeline gesungen, den Song. Er hat eine sehr weiche Tenorstimme, sehr, sehr emotional, romantisch beinahe. Und das ist ein wunderbarer Gegensatz. Of sweat flow till the ends of men know will take a long time. Working on the pipeline. Insofern, da gibt's diese Seite, die etwas härtere Seite, düsterere Seite von Depeche Mode, aber auch die romantische.
Und dann fällt auf, finde ich, dass eben die, wenn du in die Songstruktur guckst, also bei allen Geräuschen, die dann eben da drin sind, hast du oft auch sowas wie so eine, na, sowas wie bei Gitarrenbands würde man sagen, ein Riff oder so, eine Phrase, eine Keyboard-Phrase, die sich durchzieht und die dann eben.
Synthi-Phrasen sind sehr extrem wichtig bei Depeche Mode und die sind einfach gut. Einfach klasse. Das zeigt also irgendwie schon bei aller Abenteuerlust, die haben schon konkret sich auf das Wesentliche auch konzentriert. Aber was mich positiv überrascht hat, war, okay, da waren diese bekannten Riffs und gute Melodien, aber dann auf einmal gegen Ende der Nummer gibt es irgendwelche Sound-Eskapaden, die richtig aufregend sind. Also ich fand, da ist ganz viel drin von Überraschungen, die man dann erlebt. Und ich glaube, das war wirklich toll, dass das dann auch Erfolg hatte und faszinierend für die Leute war.
Und lässt sich entschlüsseln, woher das kommt? Ist das dann auch der Einfluss von Alan Wilder, der dazugekommen ist? Weil der gilt als totaler Tüftler.
Ja, oder? Der hat die Leute ermutigt, das auch zu machen und Risiken einzugehen. Das ist schon richtig. Aber die Ideen kommen schon meistens, glaube ich, schon von Martin Gore in erster Linie. Aber Wilder war da sicher ziemlich wichtig, weil er auch ein straighter Typ war, der also auch organisatorisch gut war und die Band ganz gut zusammengehalten hat. In dieser Zeit, wo sie ja immer noch jung und unsicher waren. Das kann man ja nicht verkennen.
Genau, das wird auch immer wieder in diesen Büchern geschildert, dass die ja alle noch in Basildon gewohnt haben.
Ja.
Also sie haben dann womöglich da irgendwann auch nochmal eine Wohnung oder eine größere Wohnung oder sogar
oder
ein Haus.
Mama.
Oder bei Mama gewohnt und waren dann unterwegs und haben da auch da schon recht mal über die Stränge geschlagen und sind dann aber wieder zurück nach Basildon gefahren. Also naja, so ist das eben mit Bands, die noch nicht so bekannt sind.
Ne? Was mir noch auffiel bei diesem dritten Album Construction Time Again, das Cover. Da ist das Matterhorn zu sehen und ein Mann auf einer Spitze mit einem
Hammer. Vorschlaghammer, ja.
Haut auf das Matterhorn. Super Idee. Construction Time Again. Also wir müssen irgendwas wieder aufbauen.
Aber das finde ich, das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Das zieht sich auch dann durch, finde ich. Man denkt, ja, also als Klischee vielleicht, Depeche Mode ist eine sehr ernsthafte, vielleicht düstere oder freudlose Band. Nein, die haben einen ganz eigenen Humor.
Ja.
Also der zeigt sich dann manchmal auch in diesen visuellen Ideen dabei und auch in den Songtexten. Nachher ist es ja immer, also nicht immer, aber es ist oft auch, hat es einen doppelten Boden oder es hat eine Pointe oder so etwas. Also
ist richtig. Ja, das nächste Album wartete ja dann 84 schon gleich.
Also wir sehen 81, 82, ja. 83, 84 das ja. vierte Album.
Nicht Und das schlecht. Ist schon auch ein gewisser Durchbruch, weil Some Great Reward heißt das. Das ist schon, das klingt auf einmal wieder viel besser. Immer noch Gareth Jones als Toning, aber auch in Berlin aufgenommen, in den Hansa-Studios.
Genau, das ist eben West-Berlin, vor dem Mauerfall. Ganz klar, ganz wichtig. Das ist natürlich auch die Stadt, wo David Bowie und auch das Studio, wo David Bowie 3 Alben aufgenommen hat. Viele kennen ja die Geschichte auch. Warum sind die da hingegangen?
Ich glaube, es ist der Einfluss auch von Gareth Jones, der gesagt hat, ich habe da mit den Neubauten und den anderen Leuten aufgenommen, lass uns noch mal hingehen. Das ist auch eine andere Situation. Es ist ja so, du musst ja auch die Langeweile, die immer in so Bands entsteht, musst du ja auch irgendwie bearbeiten, behandeln. Und dann gehst du gerne mal woanders hin. Und das war spannend für die. Und Berlin war sowieso aufregend. Ich meine, Martin Gore hatte eine deutsche Freundin, eine Berliner Freundin, mit der er auch lange in Charlottenburg gewohnt hat. Also der ist dann nach Berlin gezogen und er sagte, er war noch immer ganz begeistert, das war ja nun was komplett anderes als diese englische Provinz, wo ich herkomme. Das war eben ein künstlerischer Ort. Berlin war ja damals die Enklave und ihm war ganz bewusst, dass nach Berlin die gesamten Künstler auch kamen, die nicht zur Bundeswehr wollten. Du konntest ja, wenn du nach Berlin zogst als Student oder auch sonst, den Militärdienst vermeiden. Und insofern sagte er, das war eine Enklave, wo aus ganz Deutschland oder aus allen Teilen Künstler kamen und dadurch in dieser engen Situation, das war ja wirklich wie so eine Insel, wurde ein ganz kreativer Platz geschaffen und das hat Martin Gore sehr, sehr beeinflusst damals.
Ja, schon eine Spur vorher, führt schon nach Deutschland. Er ist nämlich als Schüler, mit 15, glaube ich, hat er eine Zeit in Schleswig-Holstein in einem kleineren Ort, nämlich in Erfde, verbracht. Er spricht auch sehr gut Deutsch, offenbar. Er spricht auch dann dafür, dass er diesen Hang nach Deutschland hatte eben, aber er hat da diese Familie offenbar auch immer mal wieder besucht, auf jeden Fall vor ein paar Jahren immer noch, ist da öfter auch dann nochmal gewesen und hat sich da sehr angefreundet, hatte da offenbar einen Drang, nach Deutschland zu gehen. Die Situation in West-Berlin, wir haben das, glaube ich, in anderen Folgen auch schon mal geschildert, als wir über Bowie gesprochen haben oder über andere, ist eben wirklich auch so, es muss eine besondere Atmosphäre gewesen sein. Also vielleicht sogar in Kreuzberg, in Kneipen, in Clubs, in Studios. Man kannte sich, man traf sich, man hing in den gleichen Läden ab irgendwie, man begegnete sich da automatisch irgendwie, entwickelte sich da etwas.
Gore erzählte auch, dass also wenn die als im Studio waren, dann tauchte dauernd Blixer Bargeld auf und von den einstürzenden Neubauten und wartete auf Daniel Miller oder hing einfach nur rum. Oder sie gingen in irgendwelche Clubs oder vielleicht auch der Kleidungsstil, dieser schwarze, dunkle, düstere Stil, der auf einmal bei Depeche Mode zu sehen war. Vielleicht ist das auch ein Berliner Einfluss gewesen, denn guck dir ältere Fotos sonst an, da waren die Jungs in hellen Klamotten und sahen überhaupt nicht irgendwie düster aus.
In gemusterten Pullovern,
Genau, also ganz brave Jungs. Genau. Und insofern, dieser Wandel, der hat sicherlich auch mit Berlin zu tun, West-Berlin damals.
Also gerade bei Martin Gore ist das, glaube ich, er hat ja dann auch angefangen mit Kleidung zu experimentieren und eben die Klamotten seiner Freundin anzuziehen und sich zu schminken und diese ganzen SM-Klamotten und Lederröcke anzuziehen, wo, glaube ich, die anderen am Anfang auch ein wenig irritiert waren, aber ihm war es, glaube ich, wurscht und er hat auch, ich glaube, das weitlich ausgelebt in dieser Zeit. Mhm. Ist ein bisschen komisch, man wird an dieser Figur, Martin Gore, wird man gar nicht ganz fertig, weil er eben auch so wenig spricht. Ja, er erklärt sich irgendwie
nicht. Er redet nicht gerne. Nee.
Und muss er vielleicht ja auch nicht, ist ja auch dann irgendwie vielleicht reizvoll als Künstler. In jedem Fall ist das ein ganz starker Einfluss gewesen, sowohl von der Optik als auch natürlich von den Klängen.
Dann. Ja, und das spürst du auch auf dieser Platte, die dann da gemacht wurde in Berlin. Sehr, sehr dramaturgisch cleverer Einsatz von Klangeffekten. Also das ist ganz deutlich. Dazu einfach attraktive, gute Songs. Lie to Me ist so ein Song mit tiefen Bass-Sounds und der Text sehr anzüglich über eine Nachmittagsaffäre. Also lüg mich an, ich will gar nicht wissen, wie du heißt. Und solche Dinge, also etwas geheimnisvolle, riskantere Dinge. Ein Lied über blasphemous rumors, über also religiöse Zweifel oder wo auch wirklich hart über Gott geredet wird.
I don't want to start any blasphemous rumors.
Hugh Fletcher fand das gar nicht lustig und war schon ziemlich schockiert über diese Texte, weil er eben aus einem kirchlichen Haushalt kam. Aus
der Boys Brigade, ja.
Oder Master and Servant, also die Mischung aus Arbeitswelt und SM-Problematik. Und natürlich den großen Hit People Are People mit einem unglaublich guten Hook. Also den man sofort drin hatte und wurde ja ein wirklich wegweisender Song.
Ich bin der Meinung, dass der 84 lief, vor allem auch immer während der Olympischen Spiele wurde dieser Song ständig gespielt. Ja, ist das nicht so?
Stimmt, das war die Musik der ARD für ihre Übertragung der Olympischen Spiele. Das war ja dann Los Angeles.
Los Angeles, genau.
Ja, stimmt. Ja.
Das fällt mir auch ganz gerade ein. Richtig. Gesagt. Aber damit waren die natürlich, das war ein großer Hit in Deutschland.
Ja.
Ganz, ganz groß. Die ganze Platte war sehr erfolgreich schon dann. In England wiederum, habe ich jetzt gelesen, sind einige Songs, ich glaube Master and Servant auch, aber nicht gespielt war. Also ich weiß nicht, ob es denn der Index ist oder ob sie nur nicht gespielt wurden, weil die BBC sagte, das spielen wir auf keinen Fall.
Ja, das war denn dann, weil man ja den Text auch verstehen konnte in England, waren das dann schon Themen, die nicht unbedingt im Tagesprogramm bei der BBC haben wollten. Da waren die noch ein bisschen krüscher als heutzutage.
Und das machte natürlich die Band aber eigentlich interessant, oder?
Ja, spannend war das schon. Ne? Obwohl, das hat man in Deutschland gar nicht so mitbekommen. Aber das war schon ein eindeutiger Durchbruch auch in Deutschland, wo also das ein allgemeiner Riesenhit wurde. People Are People und das ganze Album drumherum wirklich ein absolutes Highlight ist in der Entwicklung. Und so geht's dann immer weiter. Und es war schon die Zeit eigentlich für ein Best-of-Album. Nämlich, das hieß dann Singles 81 bis 85. Und es ist ja oft auf diesen Compilations, auf diesen Best-of-Alben, da werden ja gerne ein neuer Song drauf gepackt, so als Verkaufsanreiz auch. Und da war nun ein klasse Song drauf, Shake the Disease. Ein Riesenhit wurde das dann auch. Und auch musikalisch interessant. Das wechselt dauernd hin und her zwischen Dur und Moll, wo du echt überrascht bist. Ey, den Wechsel jetzt. Und das sticht auch wirklich heraus. Depeche Mode sind offene Band, die nicht einfach die einfachen Klischees wiederholen, sondern die immer wieder neu entdecken, neue Variationen entdecken, neue Sounds dazu. Und das muss ich sagen, das hast du nicht von allen Bands, die gerne in ihrem Rezept immer wieder dieselbe Soße aufrühren.
Also ich finde den Song auch ganz toll. Hier wird es nochmal, ich sag's dann nochmal, die beiden Stimmen werden wieder so gegeneinander, laufen wieder so gegeneinander. Also Martin Gors und David Gahans Stimme natürlich als Hauptstimme erst einmal. Mhm. Ich erinnere mich an so Fernsehauftritte und ich habe das jetzt auch nochmal nachgelesen, dass es wirklich so war. Wenn die dann auftraten in so Pop-Programm, dann waren natürlich nicht nur jetzt ein Sänger und drei Jungs am Keyboard oder so, sondern die haben dann auch, also Martin Gore fiel da sehr auf mit seinen geschminkten Augen und seinen SM-Bondage-Geschichten irgendwie. Manchmal hatten die dann so Fahrradspeichen auf der Bühne und klingelt. Das war natürlich, kam natürlich nicht, der klang nicht aus den Fahrradspeichen, aber es war so ein bisschen so eine Playback-Fake-Nummer, wo man immer dachte, was ist das denn für eine Band, oder? Wie ist dir das vorgekommen?
Ja, da hast du mehr Fernsehshows gesehen
als ich. Ich habe mehr Fernsehshows in der Zeit gesehen, aber ich wollte wissen, nahm man die ernst? War das immer noch eine Teenie-Pop-Band oder nahm man die irgendwie ernst? Weil das ist eigentlich ernstzunehmende Musik, finde ich.
Ja, also ich bin mir nicht sicher, wie die Rezeption war. Ich glaube, in Deutschland, durch die große Fanbasis, nahm man die immer ernster. Auch die Alben, auch auf Tourneen, große ausverkaufte Tourneen. In England hatten sie immer noch das starke Problem, dass sie sagten, ey, das ist ja die Sinti-Band da, die kleinen Jungs und so. Und die nahmen diesen Wechsel gar nicht so richtig wahr oder ernst. Und das ist ein großes Problem immer von Depeche Mode gewesen, dass sie in ihrer Heimat gar nicht so hoch anerkannt waren, wie sie es eigentlich verdient hätten.
Erstaunlich finde ich das, aber das Erfolgsrezept scheint mir nicht nur zu sein, dass sie jetzt irgendwie ihren Sound gefunden haben, sondern und ihre Thematik, dieses düstere, schwarze, sagen wir mal, ja auch diese Moll-Lieder natürlich, das ist schon auch das Markenzeichen von Depeche Mode und das kommt noch stärker raus.
Ja.
Sie haben komischerweise ja dann auch angefangen, auch das wurde mir erst wieder richtig klar nach diesen ganzen Büchern, sie haben auch angefangen zum Beispiel Leder zu tragen, wobei man immer sagen musste, das war eigentlich was man mit Punk abgehakt hatte, das war eigentlich gar, man trug das in der Popmusik gar nicht mehr, da hatte man eigentlich diese pastellfarbenen Rüschenhemden fast schon wieder an, so wie Spandau Ballet oder so. Das war irgendwie, hatten da so einen eigenen Dreh dabei.
Sie machten dann weiter, also eine kleine Pause dazwischen, da gab es ja das Best-of-Album und große Tourneen, lange Tourneen. Und die nächste Platte hieß dann Black Celebration im Jahr 86. Wieder von Gareth Jones, auch teilweise im Hansa produziert. Und auch wieder mit vielen Samples, mit echten Sounds. Und er wollte, Daniel Miller, der Chef der Firma, wollte eigentlich, dass die Band mal richtig zusammenarbeitet. Bisher ist es so gewesen bei Depeche Mode. Martin Gore hat Demos gemacht, hat die Songs geschrieben, hat eigentlich sehr, sehr ausgefeilte Demos gemacht. Und die Band hat dann im Studio die versucht zu realisieren, noch ein bisschen verändert, erweitert und Gahan hat drauf gesungen. Das wollte Daniel Miller mal ein bisschen verändern, indem sie mal zusammenarbeiteten mehr. Also er dachte, sie sollten alle mal im Studio sein und eine Platte erleben, wie sie gemacht wird. Nicht nur Einzelstücke so zusammenfügen. Und das ist ganz gut gelungen. Es ist ein interessantes Album mit vielen dunklen, düsteren Themen, aber mit keinen so herausragenden Songs wie auf den letzten, obwohl The Question of Lust ist ja nun eine ziemlich eindeutige Nummer. Diesmal von Gore gesungen, sehr romantisch, sehr dramatisch. Und A Question of Time ist eine andere herausragende Nummer. Sehr, sehr dynamisch. Eine klare Sinti-Phrase, die auch herausragt.
Genau, das finde ich auch, das ist wie so ein starkes Riff, was sich so durchzieht. Das ist nämlich attraktiv. Ich habe mich jetzt wieder gewundert, was ist das eigentlich? Wie kann man eigentlich zwei Singles nacheinander auf den Markt bringen? Die eine ist A Question of Lust und die nächste heißt A Question of Time.
Ja.
Also jeder Marketingmensch würde sagen, ihr spinnt wohl, oder?
Ja, aber gut, so war das immer. Das war denen, glaube ich, egal. Like the rest, I've got to get to you first.
persuasive ways, and you believe what they say. It's just a question of time, and it's running out for you. It won't be long until you do exactly what they want you to do.
Und dann gibt es auf diesem Album noch einen Song, der heißt Dressed in Black. Habe ich mir gedacht, ist das jetzt das Signal an all die Fans, ihr zieht euch nur noch schwarz an? Denn eines ist ja eindeutig, und das ist seit vielen Jahren so, wenn du zu einem Depeche Mode Konzert gehst, irgendwohin, alles ist schwarz, aber nur. Und ey, ist das jetzt einfach so gekommen, oder ist das hier vielleicht in diesem Song?
Down to the floor again, I'm bad. You do when she's dressed in black. My mind wanders endlessly on paths where she's leading me, with games that she likes to play, words that she doesn't say. Not when we're alone and she's dressed in black.
Ich meine, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein in diesen Text.
Ich weiß nicht, ich glaube, es hat alles ein bisschen damit zu tun. Sie nehmen ja auch wieder auf, ja, was sie zurückbekommen, und dass diese Themen besonders gut angekommen sind. Diese dunklen, harten, metallischen Klänge zeugen ja auch ein bisschen davon. Dazu kommt, ich finde, jetzt spätestens der Einfluss eines weiteren Künstlers, nämlich von Anton Corbijn, dem Fotografen.
Genau. Der kommt nämlich jetzt ins Spiel, ja.
Also der ja seit vielen Jahren die Bandfotos macht von Depeche Mode, und nicht nur von Depeche Mode, was ja, ich glaube, sogar schon mal ein eigenes Thema für uns wäre. Aber er ist jetzt natürlich keine Band, er ist ein Fotograf oder Videoregisseur.
Filmmacher, ja.
Ja, Filmemacher inzwischen natürlich.
Ja, U2 hat er nun auch gestylt, viele, viele, viele andere Künstler auch. Und Depeche Mode einfach treu von damals bis heute. Er ist immer noch der künstlerische Art Director. Die Covers hat er, die Fotos hat er gemacht, die Videos hat er gemacht. Also eine ganz, ganz wesentliche Rolle in der visuellen Darstellung von Depeche Mode hat er.
Und das sind eben oft auch Schwarz-Weiß-Fotos.
Genau.
Also, ne, das sind ja sehr ästhetische Fotos und sehr stilisiert. Ich finde kurios daran, wie er eben, also das sagen die selbst ja auch, er versteht uns irgendwie, er versteht, was wir sagen wollen, und er macht das, er kann das visualisieren. Mhm. Also eine tolle Komponente dazu. Er wird quasi wie ein Bandmitglied betrachtet von denen offenbar. Also große Vertrauensverhältnisse.
Es geht dann schnell weiter, 87, Music for the Masses, also auch ein bedeutendes Album, das in Amerika auch sehr viel Erfolg hatte, auch mit sehr interessanten, spannenden Songs, und die wirklich Never Let Me Down Again und Strange Love, waren wirklich wunderbare Songs dabei.
Taking a ride.
Da waren wirklich aufregende Songs dabei und immer wieder neue Klänge, neue Erfindungen. Hier habe ich zum Beispiel festgestellt, bei einigen dieser Nummern, Strange Love zum Beispiel, da hört man Prince. Also die Grooves. Es ist ja auch die Zeit. Es ist jetzt 87. Große Zeit von Prince. Also das hört man schon. Sehr hymnisch, aber schöne Harmonien dazu. Immer wieder tolle Riffs. Und ja, das merkt man. Strange Love, Strange Eyes and Strange Love, Strange Love.
Ich finde, es wird ein bisschen härter sogar noch. Es wird vom Sound her wird es irgendwie noch härter. Ist es vielleicht ein bisschen Geklingel weg oder so? Also ein bisschen, wo man denkt, ah, ihr habt da nochmal einen Effekt gefunden, den müsst ihr nochmal draufpacken. Mhm. Das ist irgendwie weg. Gleichzeitig hat man immer wieder experimentelle Nummern drauf, finde ich. Das ist, wo man denkt, ah, da geht diese Energie hin. Das irgendwie, man bleibt da nicht stehen irgendwie.
Es wirkt ein wenig klarer. Das liegt eventuell auch am Produzenten. Dave Bascom war der Produzent von Tears for Fears. Und der große, klare Erfolge hatte. Nicht so, sagen wir mal, der Fummler, Fuseler wie Gareth Jones, wo du verschiedene Sounds immer herholst. Es gibt auch hier viele aufregende neue Sounds, aber es ist irgendwie, scheint mir klarer gegliedert zu sein. Auf der anderen Seite sind wieder Nummern drauf, die klingen wie Filmmusik. Ganz, ganz sphärische, breite Sachen.
Ja, oder dann geht ja so eine Verbindung auch dahin, finde ich kurioserweise, fast zurück zu eben Klangexperimenten moderner Musik, die dann eben womöglich, also ne, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber die gibt es ja auch in Deutschland, diese Verbindung von eben, sagen wir mal, Stockhausen-Schülern zu eben dieser Düsseldorfer Szene. Genau. Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube schon, diese Einflüsse haben nicht so schnell
also
aufgehört.
Also Martin Gore, der ja eigentlich ein Autodidakt ist, der sich ja selbst das Keyboard beigebracht hat, ist ein sehr, sehr gewiefter Musiker gewesen mit offenen Ohren und vielen Einflüssen und großer kreativer Gabe, also eine große Gabe für Melodien und Riffs. Also das muss man sagen, also das ist schon ungewöhnlich, einzigartig. Man möchte beinahe sagen, genial. Gibt es einen Song zum Beispiel, der heißt Pimpf. Deutscher Name
das
natürlich.
Auch,
Berliner. Ey, das ist der Berliner Einfluss. Ein Pimpf. Und das ist ein Instrumentalstück. Das klingt wie eine perfekte Filmmusik für einen dunklen französischen Film.
Ich finde auch, ich war wirklich irritiert, weil natürlich das auch ein Nazi-Begriff ist, wo ich ja dachte, oh Gott, wo kommt das jetzt irgendwie her?
Eventuell noch das.
Wo haben sie das aufgeschnappt? Aber es spielt auch gar keine Rolle. Der Song selbst funktioniert ja. Aber ist es dann auch so, sie müssen ja auch von Mute die Freiheit bekommen haben. Ich sag mal, so ein anständiger Produzent oder Manager hätte gesagt, schön, aber nicht auf unserem Album. Das kommt da nicht drauf. Aber da haben sie oftmals sich ja auch so durchgesetzt, weil das gehört ja zu Depeche Mode auch dazu.
Sie haben das die Hand am Lenkrad immer gehabt. Und Daniel Miller war ihm ein guter Berater, hat ihn aber echt alle Freiheiten gelassen. Das finde ich auch aufregend und gut. Hat sie in eine Richtung geführt und hat sie dann aber freigelassen. Und das ist wirklich aufregend gewesen.
Auffällig ist, also sie sind viel auf Tournee gegangen, aber ich finde, es erreicht in diesem Jahr offenbar einen ganz großen Höhepunkt nochmal. Sie sind übrigens einmal in Ostberlin aufgetreten,
wichtig.
1988 in der Werner Seelenbinder-Halle. Aufregend immer noch für Leute, die dabei waren.
In der DDR war auch unverkennbar, auch für die Parteiführung deutlich geworden, wie beliebt Depeche Mode bei den jungen Leuten ist. Und deswegen erschien schon 1987 eine spezielle Compilation der größten Hits von Depeche Mode nur für die DDR.
Ach.
Also, die kam nur bei Amiga, die Plattenfirma der DDR, brachte das raus und das war schon eine Adel. Und es gab es von den Beatles, es gab es von anderen großen, aber auch von Depeche Mode gab's extra eine Platte für die DDR und wirklich dieses große Konzert, das natürlich überragend war für die Leute dort.
Also Depeche Mode sind dann eben auch, und das wurde dann so ein Muster, was sie ja auch viele, viele Jahre eigentlich bis jetzt durchziehen. Sie gehen dann ganz groß nach einem Album, ganz groß auf Tournee, spielen 60, 70, 100 Shows oder 130 oder so in den späteren Jahren. Und jetzt sind es also 101 Konzerte, ja, glaube ich.
Genau.
Weil es gibt einen, wir wissen das so genau, weil es eben einen Konzertfilm gibt vom letzten Konzert.
Genau, das letzte Konzert der großen Amerika-Tournee, das 101. Konzert, fand in der Pasadena Rose Bowl. Das ist ein riesiges Stadion statt, wo auch die Super Bowl stattfand und solche Dinge. Und es waren über 60.000 Menschen da. Und dieses volle, riesige Stadion, man glaubt eigentlich gar nicht, dass eine Synthie-Band aus England, und die traten damals ja immer noch ohne Schlagzeug auf, nur mit Keyboards auf der Bühne, waren ja zwar vier Musiker, aber auch das Schlagzeug wurde von Drummaschinen oder Synthesizern mit den Tasten bedient. Standen da nun und davor natürlich ein charismatischer Dave Gahan. Also ohne den hätten die auf der Bühne nicht so funktionieren können. Das ist ja ganz wichtig, weil ey, in einem Riesenstadion hast du da drei Menschen mit Synthesizern? Kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber der hatte nun eine unglaubliche Ausstrahlung.
Genau, und das ist, finde ich, auch eine der ganz großen Stärken, die unbedingt zur DNA von Depeche Mode dazugehören. Mhm. Dave Gahan als charismatische Bühnengestalt, der genießt ja auch dann diese Aufmerksamkeit offenbar. Er tanzt, er hat eine Präsenz, also eine physische Präsenz. Er singt großartig, finde ich. Also die Stimme ist viel kräftiger.
Ein Derwisch, der also wirklich auch fantastisch singt. Das muss man auch mal sehen. Der hat ja immer die Songs gesungen von einem anderen. Also immer von Martin Gore. Er hat ja noch keine eigenen Songs damals geschrieben. Und insofern war das schon ein Höhepunkt. Und wirklich dieser Pennebaker, der legendäre Dokumentarfilm,
hat diesen Film gemacht.
Der hat diesen Film gemacht. Und das ist schon ein großartiges Erlebnis. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir mal einen kleinen Break machen können und erzählen den Rest der Geschichte im nächsten Teil weiter.
Genau, so machen wir das. Also, wir sprechen über Depeche Mode heute bei Urban Pop. Musiktalk mit dir, mit Peter Urban. Das war der erste Teil über Depeche Mode. Es wird einen zweiten Teil geben, weil da ist ja noch so viel zu erzählen. Und auch eine wirklich spannende Entwicklung dieser Band noch weiter. Ich freue mich schon drauf. Also, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und hier ist noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir gehen nämlich auf Reisen. Urban Pop, der Musiktalk mit Peter Urban, ist unterwegs in diesem Herbst.
Wir kommen am 19. Oktober nach Göttingen zum Literaturherbst.
Genauer gesagt, am 19. Oktober um 18 Uhr in der Schettdachhalle sind wir in Göttingen beim Literaturherbst.
Und wir sprechen dort über Leonard Cohen und seine Lieder und sein Werk.
Ja, Peter, wie einzigartig steht denn so eine Figur wie Leonard Cohen in der Popmusikgeschichte?
Naja, ein wirklich ungewöhnlicher Mann. Er ist Poet, er ist Dichter, aber auch Sänger, Musiker. Manchmal ist es ein bisschen sprechgesangartig, manchmal singt er auch Melodien. Wunderbar, Leonard Cohen und seine Lieder, das ist ein schönes, schönes Thema, sehr ausführlich. Das machen wir live in Göttingen am 19. Oktober um 18 Uhr.
Im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes. Wir freuen uns auf euch. Hier ist nochmal Oke und hier kommt nochmal ein Programmtipp von mir. Ihr kennt das vielleicht auch, eigentlich wolltet ihr nur mal ganz kurz noch ein Video gucken und dann versinkt ihr aber komplett in den endlosen Tiefen des Internets. Miguel Robitzky und Caroline Worps geht das ständig so. Als Comedy-Autorinnen für das ZDF-Magazin Royal und auch privat überladen die beiden ihre Browser täglich mit Tausenden von Tabs. Und weil die beiden vor lauter Tabs so langsam den Überblick verlieren und immer wieder auf so komische und kuriose Dinge stoßen, kommen Miguel und Caro jede Woche vor dem Mikrofon zusammen, um darüber zu sprechen. Der Podcast heißt entsprechend Too Many Tabs und ihr findet ihn in der ARD Audiothek und dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Der Link ist in den Shownotes zu finden.